Der heutige Predigttext aus Epheser 2, Vers 1 bis 10 ist überschrieben in meiner Bibel, das neue Leben als Geschenk seiner Gnade. Epheser 2, Vers 1 bis 10. Ich lese uns diese 10 Verse. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, ab und zu ist es nötig, über unsere Identität nachzudenken. Wer sind wir? Woher kommen wir? Was ist unsere Zukunftsperspektive? Hat unser Leben auf dieser Erde überhaupt Sinn? Besonders in der Passionszeit begehen wir in unserer Gemeinde in Kirchheim Fasten- und Gebetstage. Aber auch besondere Wochenenden, wie zum Beispiel jetzt erst vom 5. bis 7. Oktober bei den APIs, das ist die Altpietistische Gemeinschaft in Schwäbisch Gmünd, in denen wir frei von Stress und Hektik vor unserem Herrn zur Ruhe kommen und geistlich auftanken durften. Solche Tage sind besonders dazu geeignet, mit dieser Sinnfrage in der Stille vor unseren Herrn zu kommen. Vielleicht hat das der eine oder andere von uns auch schon ausprobiert. Sehen wir uns die Menschen in unserem täglichen Lebensumfeld an, so könnte man meinen, unser menschliches Dasein sei der totalen Sinnlosigkeit verpflichtet. Immer schwieriger werden die Arbeitsbedingungen bei den einen und die deprimierende Arbeitslosigkeit bei den anderen bestimmen doch die Unsinnigkeit unserer Gesellschaft. Das oft gedankenlose Umgehen mit der verbleibenden Freizeit unterstreicht noch diesen Trend. Wenn wir dann noch die zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Tage dazu nehmen, ist das Chaos perfekt. Wir könnten diese Negativkultur noch beliebig fortsetzen, doch was bringt's? Wir könnten uns darüber aufregen oder resigniert den Kopf schütteln, das ändert an der Sache auch nichts. Kurt Schneck, vielleicht ist einigen unter Ihnen bekannt, er ist der theologische Leiter von Schloss Glaus in Österreich, hat über dieses Thema vor Jahren in unserer Gemeinde in Kirchheim unter dem Thema vom Überfluss zum Überdruss, warum geht es uns nicht gut, genügend und ausführlich referiert. Obwohl das schon einige Jahre her ist, berührt es mich heute immer wieder. Dabei ist er intensiv darauf eingegangen, dass der lebendige Gott als Schöpfer und Erhalter jeden Menschenlebens sich unser Menschsein anders gedacht hat. Seine Zukunftsperspektive für uns ist kontraher zu der des natürlichen Menschen. Und von der Zukunftsperspektive Gottes für uns handelt unser heutiger Predigttext. Er ist an die christusgläubige Gemeinde gerichtet, also an Menschen, die sich von Christus aus dem Sog des natürlichen, von Gott abgefallenen Wesens herausreißen ließen. Sinn und Zweck unseres Bibelabschnitts ist es, uns ganz neu bewusst zu machen, was es Gott gekostet hat, uns, von ihm abgefallenen Geschöpfe, zu der Identität zu verhelfen, die er sich vom Menschen gedacht hat, damit wir wieder neu dankbar werden für das, was Jesus für mich und dich getan hat. Aber auch, dass wir wieder ganz neu diese Retterliebe Jesu ergreifen und unsere ins Verderben rennenden Mitmenschen zu diesem Jesus führen können, damit auch ihr Leben diesen Neuanfang in Christus erfahren kann. Was hier geschrieben steht, ist gleichsam die Bibel im Kleinen, hat einmal ein Ausleger formuliert. Auf engstem Raum ist hier knapp zusammengefasst, was die ganze Heilige Schrift verkündet. Ein Dreifaches wird von Gott ausgesagt. Erstens, es wird gesprochen von Gottes Zorngericht. Zweitens, es wird gesprochen von Gottes reicher Barmherzigkeit. Und schließlich drittens, wird hier gesprochen von Gottes letzten Plänen. Und drei Wahrheiten sind es, die uns diese Schriftstelle verkündigt. Erstens, ich, Gott, richte euch. Zweitens, ich, Gott, erlöse euch. Und drittens, ich, Gott, verherrliche euch. Sind nicht gerade diese drei Wahrheiten der Hauptinhalt der ganzen Bibel? Doch, bevor wir darüber nachdenken, was dieses neue Leben in Gott ist, stellt uns Paulus zum Ersten vor einen Spiegel und zeigt uns darin, wie unser Leben ausgesehen hat, bevor uns Christus aus diesem Sumpf herausgezogen hat. Zweitens stellt uns Paulus die Motivation des Eingreifens Gottes in unser Leben vor Augen. Und drittens zeigt Paulus uns das Ziel des Eingreifens Gottes auf. Und schließlich viertens wollen wir noch etwas darüber nachdenken, was meine und deine Konsequenz über dieses wunderbare Handeln Gottes sein sollte. Doch blenden wir zunächst einmal zurück in unsere Vergangenheit. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, dem Teufel, der zu dieser Zeit am Werk ist, an den Kindern des Ungehorsams. In diese ernüchternde Feststellung stuft also Paulus in Vers 1 ohne Umschweife unsere Vergangenheit ein. Wollen wir zur vollendeten Freude und Geborgenheit in Christus gelangen, müssen wir uns diesem vernichtenden Urteil stellen. Ja, auch ich war tot, weil ich mit der Sünde Adams infiziert, eben nach der Art dieser Welt gelebt habe. Und die Art dieser Welt wird eben zwingend von dem beeinflusst, der seit dem Sündenfall, seit dem Lossagen des Menschen von Gott, diesen Luftraum beherrscht, nämlich dem Satan, dem Vater des Ungehorsam. Satan, einst Lichtengel Gottes, durch Rebellion und Ungehorsam von Gott abgefallen, hat uns, durch unsere Sünde von Gott abgefallenen Menschen, in seinen teuflischen Bannkreis mit einbezogen. Von uns aus können wir uns nicht wehren. Wir leben in dieser Welt, unter dem Einfluss des Mächtigen dieser Welt. Und deswegen müssen wir und haben wir zu tun, was diesem Mächtigen gefällt und was alle tun, die sich in seinem Herrschaftsbereich befinden. Wenn wir uns nun dieser vernichtenden Tatsache gestellt haben, kommen wir zum zweiten Punkt, die Motivation des Eingreifens Gottes. Ich lese uns dazu ein paar Verse aus 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 und 31. Dort steht: Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte. Und siehe, es war sehr gut. Das war Gottes Plan mit den Menschen. Eine Einheit. Gott, Mensch, Schöpfung. Und nun, durch den Sündenfall, dieses Dilemma. Gottes gute Schöpfung, die Einheit Gott, Mensch, Schöpfung ist zerstört, weil Gottes Heiligkeit nichts mit der Sünde zu tun haben kann. Eine Situation, die keinerlei Verbindung zwischen Schöpfer und abgefallener Schöpfung zulässt. Doch nun steht in unserem Text ein Satz, ein ziemlich langer Satz, der in komprimierter Form das ganze Evangelium von Jesus Christus aussagt. Die Verse 4 bis 6, ich lese sie uns nochmals. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Aber Gott, mit diesen beiden kleinen Wörtchen startet Gott seine Rettungsaktion für sein gefallenes Gegenüber Mensch. Dieses Aber in Vers 4 ist das erste Aber des Epheserbriefes. Und zwar gleich ein ganz großes und unerhörtes Aber. Ein Aber, das Gott selbst der furchtbaren Menschheitskatastrophe von Vers 1 bis 3 entgegenhält. Wäre dieses Aber Gottes nicht gewesen, die Menschheit wäre unrettbar, unaufhaltsam dem Höllenverderben der ewigen Gottesferne entgegengetrieben. Dieses göttliche Aber steht auch im schärfsten Gegensatz zu unseren vielen menschlichen und erbärmlichen Aber, die wir oft den Gedanken Gottes entgegenbringen. Mit diesem großen Aber Gott ist eigentlich alles und genug gesagt. Gott, der keine Verbindung zur Sünde haben kann, liebt den Sünder, weil er ihn doch ganz anders gedacht hat. Nun mag es bei uns oder im ganzen Weltall noch so traurig stehen, hier steht es fest, und zwar unbeweglich fest. Aber Gott, wer sich durch dieses göttliche Aber in der Menschheitskatastrophe aufhalten lässt, dem kann und dem wird geholfen werden. Hier enthüllt sich der Reichtum vom Erbarmen Gottes in ungeahnter Majestät und Größe. Und dieser heilige Gott kennt ein Wort, einen Begriff, der dem Widersacher Gottes höchst zuwider ist. Und dieses Wort heißt Barmherzigkeit. Was sich da im Herzen Gottes abgespielt hat, können wir weder erahnen noch begreifen. Barmherzigkeit, dieses Wort hat Himmel und Hölle aufgewühlt. Gott sandte seinen Sohn auf diese gottlose Welt. Mehr noch, Gott lud alle Schuld der ganzen Menschheit auf ihn. Und diese, unsere Schuld, hat den Gottessohn totgeschlagen. Sie hat ihn ans Fluchholz gehängt. Mit letzter Kraft hat der Gottessohn am Kreuz in die Welt hineingeschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste unserer Schuld wegen in Jesu bitterster Stunde seinen geliebten Sohn verlassen. Das ist die Konsequenz unserer Sünde. Und nun kommt die Konsequenz der Barmherzigkeit Gottes. Gott hat diesen Christus lebendig gemacht. Der Schuldbrief ist zerrissen. Das ist unser Ostermorgen. Denn mit der Auferstehung Christi sind wir sündigen Menschen selig geworden, schreibt hier Paulus. Das heißt im Klartext, wir sind wieder in den Stand versetzt worden, den Gott uns zugedacht hat. Aus Gnade steht hier. Das heißt, wir können dieses Geschenk nur im Glauben annehmen und Danke sagen. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht, weil wir ihm gegenüber durch unsere Sünden so hoch verschuldet sind. Und auch nicht nur andeutungsweise von uns aus unsere Schuld begleichen können. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Das ist unser Freispruch. Dein und mein Schuldbrief ist zerrissen. Das ist wahrlich Grund, ihn anzubeten, ihn zu loben und preisen. Eigentlich sind wir nun schon fließend zum dritten Punkt gelangt. das Ergebnis und Ziel des Eingreifens Gottes. Paulus sagt es uns hier zweimal. Wir sind mit Christus lebendig gemacht und wir sind mit Christus auferweckt. Freilich müssen wir noch den biologischen Tod erleiden. Das wird uns immer wieder bewusst, wenn wir an einem offenen Grab stehen. Das ist der Sündesold. Es sei denn, vor unserem biologischen Tod kommt Jesus wieder, dann bleibt uns dies erspart. Vielleicht muss es uns Paulus deshalb hier zweimal sagen, dass wir mit Christus lebendig gemacht sind, dass wir nicht an unserem biologischen Tod hängen bleiben und das Wichtigste aus den Augen verlieren. Wir sind durch Christi Blut jetzt schon errettet vom ewigen Tod und tragen sein ewiges Leben schon jetzt in uns, trotz unseres bevorstehenden biologischen Todes. Der Tod ist verschlungen durch Jesus' Sieg. Das ist Grund zur wahren Freude. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Denn so schreibt es uns hier Paulus. Wir sind nicht nur lebendig gemacht mit Christus, sondern sind ab diesem Zeitpunkt in und mit Christus eingesetzt im Himmel. In dieser Herrlichkeit wird uns das offenbar, was uns Gott durch den überschwänglichen Reichtum seiner Güte und Gnade zu uns durch das Rettungswerk Jesu Christi bereitet hat. Was und wie das einmal sein wird, darauf dürfen wir gespannt sein. Ich weiß nur eines, wenn unser Schöpfer, der heilige Gott, für seine abgefallenen Geschöpfe so viel eingesetzt hat, dann hat er auch Wunderbares für uns in der Herrlichkeit bereitet. Noch kurz der vierte und letzte Punkt. Meine und deine Konsequenz von Gottes gutem Handeln. Ich lese uns nochmals die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gottes Handeln ist so eine wunderbare Sache, die wir nicht mit unserem menschlichen Verstand fassen können. Das blicken wir einfach nicht. Das ist uns zu hoch. Das ist so ein globaler Satz, der passt nicht so einfach in unser menschliches Denksystem. Gott schenkt uns in seiner großen Liebe durch Christus sogar den Glauben, dass wir diese wunderbare Gabe Gottes nicht nur begreifen, sondern vor allen Dingen ergreifen können. Begreifen müssen wir nur, dass unser Tun und Handeln kein Ruhmesblatt für uns ist. Begreifen müssen wir auch, dass wir ohne Christus nicht ein gutes Werk vollbringen können. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Das heißt, ich darf Jesus im Glauben ergreifen. Ich darf meine schuldbefleckten Hände in seine durchbohrten Heilandshände legen. Da ist allerdings noch eine Konsequenz für jeden von uns dran. Etwas, was wir auch in seine Obhut geben müssen, nämlich unseren natürlichen menschlichen Willen. Wenn wir diesen in seine Hände legen, formt er ihn um nach seinem Willen, damit wir ganz mit ihm verbunden werden und in einer Einheit mit ihm das einnehmen dürfen, was uns Gott durch Jesus Christus heute schon bereitet hat. Dann dürfen wir dereinst in herrlicher Vollendung, in der ewigen Herrlichkeit bei und mit ihm, unserem Herrn und Erlöser, zusammen mit allen, die ihn lieb haben, und mit seinen heiligen Engeln in den Jubelgesang des Petrusbriefes, Kapitel 1, Vers 3 und 4 mit einstimmen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Der Herr möge es uns allen schenken, dass wir bei dieser Erbengemeinschaft mit dabei sind. Amen.